Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin euer Host in dieser Sendung. Bevor wir heute in die faszinierende und oft wenig bekannte Welt der jüdischen Studentenverbindungen eintauchen, möchte ich meinen heutigen Gast vorstellen, Dr. Sebastian Siegler. Er ist alter Herr des Corps Masovia Königsberg zu Potsdam und des Corps Guestphalia Halle. Er ist Historiker mit einer ganz besonderen Leidenschaft, und zwar für die Geschichte der jüdischen Studentenverbindung im deutschsprachigen Raum. Seit Jahren durchforstet Sebastian Archive, reist zu Orten ehemaliger Verbindungshäuser und spricht mit den Nachkommen ehemaliger Mitglieder. Er hat zahlreiche Artikel zu dem Thema veröffentlicht, zeigt, wie tiefgreifend das Selbstverständnis jüdischer Studierende, aber auch das gesellschaftliche Klima jener Zeit prägten. Durch seine Arbeit hat er ein lebendiges Bild jener Epoche gezeichnet, in der jüdische Studenten nach Zugehörigkeit, Emanzipation und Identität suchten. Oft zwischen Assimilation, zionistischen Ideen und dem Stolz auf alte studentische Rituale. Mit ihm wollen wir heute hinter Couleur, Fechtmasken und Festkommersen blicken, um die Stimmen dieser Generation zu hören, die sich ihren Platz an der Universität und in der Gesellschaft erkämpfen mussten. Herzlich willkommen, Dr. Sebastian Siegler. Hallo Sebastian.
Guten Tag, freue mich sehr hier zu sein.
Wenn wir uns einen jungen Studenten namens David im Jahr 1886 vorstellen. Nervös, aber stolz in Breslau vor der Tür einer neu gegründeten jüdischen Studentenverbindung. Er hofft auf Gemeinschaft, auf Anerkennung und auf einen Ort, an dem er endlich so sein kann, wie er ist. Nimm uns mal bitte mit in diese Welt. Wenn wir uns diesen jungen David vorstellen, kannst du uns ein lebendiges Bild davon zeichnen, wie die Atmosphäre damals war, welche Hoffnungen, aber auch welche Ängste in den Köpfen jüdischer Studenten schwirrten, als die ersten jüdischen Verbindungen entstanden?
Ja, das ist eine gute Hinführung, denn das Bild ist ein subjektives und ich gebe mal Hinweise. Und vor der Tür, die hatten erstmal keine Tür, die haben sich tatsächlich in einer Konstante getroffen. Mhm. Man kommt also in einem Restaurant an einen Tisch, wo dann der Wimpel vielleicht steht. In dem Fall 1886 ist es die Viadrina. Das ist die älteste jüdische Verbindung, die gegründet worden ist. Kommt aus Breslau auf deutschem Boden. Mhm. Es gab wenige Jahre zuvor schon in Wien die Kadima. Kadima ist hebräisch und hat eine Dreifachbedeutung: nach Osten, nach oben und in dem Fall nach Jerusalem. Also Kadima hat eine klare, selbstwertbestimmende jüdischen Akzent, ein Akzent für jüdische, für Studenten jüdischen Glaubens. Mhm. Die Studenten jüdischen Glaubens sind relativ viel, sind sie aus dem auch heute untergegangenen osteuropäischen Kontext. Mhm. Man muss als Hintergrund oder sollte als Hintergrund immer beachten, man kann es am besten an der Person Franz Kafka, der auch jüdisch war, klar zeigen, dass im weiten Teil Mittel- und Osteuropas Deutschtum und Judentum deckungsgleich oder deckungsähnlich waren, weite, große Überschneidungsmenge hatten. Mhm. Und dass auch der Antisemitismus, das Feindschaft gegen das Deutschtum ist auch vielfach Antisemitismus gewesen in Mittel- und Osteuropa. Anderthalb Jahrhunderte vor der heutigen Zeit, wir sind in einer Zeit, wo es auch die Shoah noch nicht gegeben hat. Es ist, wir müssen uns zurückversetzen in eine Zeit, die noch ohne den Völkermord an den europäischen Juden gewesen ist. Die Menschen waren, was das betrifft, glücklicher. Die Zeiten waren schlimm genug und ernst genug. Und es gab zunehmend Schlägereien. Jüdische Studenten mussten um ihre körperliche Unversehrtheit fürchten. Ausgehend vorwiegend linksintellektuelle Kreise. So, man darf das im Bereich Stichwort Karl Marx zum Beispiel, kann man da verorten, der als Antisemit deutlich hervorgetreten ist.
Obwohl er selber Jude war.
Nicht mehr aus einem jüdischen Elternhaus stammte. Und ich vermute, wir dürfen vermuten, wenn wir die zahlreichen Biografien quer oder auch mal gründlich lesen, dass hier auch ein innerfamiliärer Kampf gegen den Vater sozusagen ihn auf die religiöse Ebene geführt hat an der Stelle, dass er eben als Gebürt...
War doch Rabbiner der Vater, oder? Mordechai Marx, ne?
Oder der Großvater. Ich bin jetzt auch gerade spontan hier am Mikrofon überfragt. Ich müsste jetzt auch die allwissende Wikipedia dazu zur Familiengeschichte von Karl Marx befragen. Das kann man einfach nachschlagen. Das ist sehr schnell gefunden. Aber ausgehend davon, und dann war es ein Journalist namens Wilhelm Marr, der den Antisemitismus als Begriff prägt. Mhm. Und der zieht ab fortan, der Begriff macht eine grandiose Karriere, eine unheilvolle Karriere, durch die Gazetten und in die Köpfe der Menschen.
Lass uns das Wort und Antisemitismus doch mal aufbrechen, weil das ist ja unter anderem Anti gegen Sem. Und wer genau war Sem? Also
Damit, das ist das mit dem Aufbrechen, das wird den Rahmen der Sendung eindeutig sprengen.
Aber er ist ja ein Sohn von Noah.
Ja, und die semitische Völkerfamilie, das ist aber auch eine Zuschreibung. Im Grunde im Antisemitismus steckt, in dem Wort steckt ein Mehrfachvorwurf, ein mehrfach unberechtigter Vorwurf. Letztendlich eine Abgrenzung derer, die anders sein wollen. Letztendlich auch eine Selbstvergewisserung der Jüngeren. Nicht entweder christlich oder ganz kirchlich ungebunden, die sich gegenüber den auch kulturell älteren den Kulturvorbildern, denjenigen, die auch wesentliche Teile unserer Kultur gebaut haben, nicht? Jesus Christus war Jude, sogar ein strenggläubiger Jude, Nazoräus, nicht? Der Strenggläubige, ein Orthodoxer, die Abgrenzung, die kampfbereite Abgrenzung des Jüngeren zur Selbstlegitimation vom Älteren, das spielt da eine große Rolle. Und es ist eine ganz unheilvolle und eine niederschmetternde Erfahrung, dass das eine so starke gesellschaftliche Rolle dann hat spielen können ab den 1880er Jahren. Und das führt nachher, die Linie ist eindeutig, dass das in einen mehrheitlichen Antisemitismus innerhalb der Bevölkerung mündet, in einen, der schließlich über eine grauenerregende Diktatur die schlimmsten Züge vorstellt, die geschichtlich bekannt sind, angenommen hat, der nachher in der Shoah endet und einen grausigen, grausigen, kulturvernichtenden Höhepunkt eben findet. Und dass das Pflänzchen, was da ab 1886 im Deutschen Reich, dem damaligen Wilhelminischen Deutschen Reich und ab 1883 bereits in Wien gegründet worden ist, das sind eben Verbindungen jüdischer Studierender, wie ich schon sagte, häufig welcher mit osteuropäischen Wurzeln, aber deutschsprachig, jüdisch. Und die waren bis dato meistens in anderen Verbindungen untergekommen oder ganz normale Mitglieder. Beispiel Theodor Herzl. Theodor Herzl ist ein deutschsprachiger, kommt aus der Gemeinde, aus dem ungarischen Budapest und kommt von dort aus nach Wien, arbeitet dann später als Journalist und nicht, der ist ganz normal, so wie es seinen sozialen Herkünften entspricht, Burschenschafter in Wien. Der ist bei Albia Wien und es gibt im Jahre 1883 nach dem Tode Richard Wagners, der den Antisemitismus ja auch maßgeblich als Person mitgetragen hat. Seine Opern können wir zum Teil heute unbeschwert hören, zum Glück, aber die Haltung Wagners zu den jüdischen Mitbürgern muss grausig gewesen sein. Zu seinen Ehren gibt es einen Trauerkommerz in Wien im März 1883, in dem wirklich schlimme Reden geschwungen werden. Eine davon, eine Hauptrede, hält ein Halter der Albia und der damalige inaktive Herzl, selbst jüdisch, wenn auch säkular jüdisch, erklärt seinen Austritt. Ist fortan erstmal nicht mehr kooperiert. Und die Kadima gründet sich zur selben Zeit, ist schon gegründet ein halbes Jahr, als dieser antisemitische Vorfall stattfindet. Denn sie ist gegründet worden, weil die jüdischen weil die Studenten jüdischen Glaubens auch an diesem wunderbaren Traditionsritual teilhaben wollten. Die studentische Gesellung, die Kniepe, dass man sich gemeinsam hinsetzt und Bier konsumiert und dass man gemeinsam eines Sinnes ist. Und dass man auch ein Konventsprinzip hat, dass man demokratisch entscheidet. Das wollten die auch haben. Das wurde ihnen von antisemitisch tickenden Zeitgenossen nicht zugestanden und da haben sie es halt selbst gemacht. Wie man es halt so macht. Denn man muss es ja, man kann die Gründung und den Ursprung der jüdischen Kooperationen in einer Kette sehen. Man könnte es jetzt mit kurzen Worten umschreiben für die Kundigen, die schon das ein oder andere Geschichtliche dann auch zur Studentengeschichte auch gesehen und gelesen und gehört haben, kann man es mal kurz zusammenfassen. Aus den alten Landsmannschaften und den Studentenorden und nicht zu verachtenden Kränzchen entwickelt sich als Amalgam das frühe Chorstudententum. Das wiederum wird aus Anlass der napoleonischen Kriege politisch gedeutet. Daraus entsteht die Urburschenschaft, aus der spätere alle Verbindungen kommen, die heute den Vornamen Burschenschaft tragen, in der einen oder anderen starken Abwandlung. Das nächste sind die neulandsmannschaftlichen Verbindungen, die auch nicht ganz 1:1, aber in größerer Zahl heute im Coburger Konvent versammelt sind. Dann gibt es den Kulturkampf und aus diesem Grund gründen sich relativ eine große Zahl von katholischen Kooperationen, heute weitgehend viele davon im CV und KV versammelt, innerhalb des Kooperationslebens im Grunde die stärkste Einzelgruppe, nach Personenzahl, nach Köpfen gerechnet. Mhm. Und dann ergibt sich über die gesellschaftlichen Aufstieg, das ist eigentlich eine Frage der Anzahl. Die Zahl jüdischer Studenten, prozentuale Anzahl an den Universitäten steigt prozentual eminent an mit den 1870er Jahren. Das wiederum hat einen ganz allgemeinen politischen Grund. Mit dem Wilhelminischen Reich, die verfemten Hohenzollern, die Bösewichte, nein, genau die waren es, die den jüdischen Mitbürgern volle Rechte eingeräumt haben. Und das nutzen die. Und die sind durch die Talmud-Schulen exzellent gebildet. Die sind in einer weit größeren Prozentzahl hochschulisch qualifiziert, als es die übrige Mehrheitsbevölkerung um sie herum sind. Mhm. Und deswegen wächst deren Zahl an den Universitäten eminent an.
Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe. Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Das ist ja das, was du ja auch gerade gesagt hast, das ist ja diese Schriftreligion, die über Jahrhunderte oder beziehungsweise Jahrtausende die eigene Identität so stark geprägt hat, dass halt das Lesen, das Schreiben ein wichtiger Bestandteil ist. Und da waren ja, glaube ich, die Juden im 19. Jahrhundert, wie du es ja auch gesagt hast, ihren Kommilitonen weit voraus, die aus nicht so stark, also literarisch geprägten Haushalten gekommen sind.
Ja.
Da kann man ja sagen, eigentlich das protestantische Pfarrhaus kann, also die Kinder, die dort aufwachsen, kann man ja praktisch dort als Kulturort dort gleichsetzen. Ne? Also man,
das ist ein ähnliches Milieu. Mhm. Das findet sich dann ganz stark beim Wingolf, den haben wir jetzt gerade eben noch nicht genannt gehabt. Man kann auch einen allgemeinen Kulturvergleich ziehen, zum Beispiel zur heutigen Zeit. Ein Land, was kulturell eminent stark unter Druck steht, was von links und von rechts, von radikal sunnitischen Ländern als mit Todfeinden zu beiden Seiten hat sozusagen, das ist das christliche Armenien, die älteste christliche Nation der Welt, seit 301 christlich. Ja. Nicht? Rom kriegt das Christentum erst 395 mit Theodosius. Und in Armenien haben wir eine Einwohnerzahl von 2,7 Millionen und wir pro 100.000 Einwohner eine Universität dort. Also auch nicht, also das heißt, das ist jetzt auch keine Dorfschule, die sich so nennt, sondern das sind akademische Hochschulen, die mit amerikanischen Ivy League und mit deutschen Universitäten kooperieren. Das heißt, wir haben einen derart weit überproportionalen Bildungsanteil bei den armenischen, bei der armenischen Gesamtbevölkerung. Das ist einfach nur so kracht. Das ist der Hammer, was da. Ich bin ein großer, großer Armenien-Fan und Freund, was das betrifft. Das sind keine Good Guys. Wer im Kaukasus ist, der muss sich zu kämpfen, zu bewahren wissen. Aber sie tun, was sie können. Aber sie machen es auch über Bildung. Also Gruppen, die unter Druck sind, setzen häufig sehr, sehr stark auf Bildung. Haben wir parallel auch im späten 18. Jahrhundert gesehen, wo Sachsen-Weimar als Herzogtum eigentlich keine nennenswerte Armee hat, keine nennenswerten Verteidigungslisten hat und die kulturelle Identität über verstärkte Bildung, über den Kultusminister oder, wie man damals sagte, Geheimrat Goethe, personifiziert mit Schiller an der Jenenser Universität. Über die Bildung machen sie es. Und das genau tun die jüdischen Korporierten ziemlich genau 100 Jahre nach dem deutschen Idealismus eben auch. Mhm. Und die jüdischen Verbindungen sprießen nur so aus dem Boden. Und 12 nach und nach entstehen allein in Berlin. 14, glaube ich, sind es, nein, ein bisschen weniger, aber eine hohe Zahl sind es in Wien, aber in Czernowitz vor allen Dingen. Das ist die östlichste Universität der KUK-Monarchie, östlich des Karpatenbogens, in der heutigen Westukraine gelegen. Dort ist knapp die Hälfte der Gesamtstadtbevölkerung jüdisch und die jüdischen Korporationen sind da bei weitem die stärksten, vor den drei Chors, den zwei Burschenschaften und den katholischen, die es dann auch gab. Aber die, das habe ich jetzt so gesagt, die es dann eben auch gab. Wer da den Ton angab, das waren die 14 jüdischen Korporationen, die Hasmonäer. Wenn Hasmonäer Czernowitz einen Ball veranstaltete, dann waren dort die Bürger der Stadt versammelt und das war der Heiratsmarkt, wenn man eine gute Partie machen wollte. Und das war eben die älteste oder zweitälteste jüdische Verbindung in Czernowitz. Und das ist also alles untergegangen. Es gibt, man müsste im Grunde genommen mal zu Czernowitz und dem eigenen Milieu, was Czernowitz bildete, eine eigene Sendung und ein eigenes Kapitel für sich. Sehr und die jüdischen Kooperierten spielen dann eben eine Rolle. Eine wichtige Nachricht habe ich an der Stelle noch vor der nächsten Frage, dass für eine Fuchsenstunde, wenn nämlich nicht der David, sondern ich sage mal der Wilhelm in der, sagen wir, Burschenschaft oder Landsmannschaft nebenan, wenn der seine Fuchsenstunde lernt, dann lernt der, es gibt am Ort die Chors, die Burschenschaften, die Landsmannschaften, den CV gibt es auch und den Wingolf und die jüdischen. Ganz selbstverständlich. Das heißt also, die jüdischen Verbindungen gehören selbstverständlich dazu. Mhm. Ich habe in Heidelberg bei Alemannia eine wunderbare Farbentafel gefunden, wo die Heidelberger Verbindungen aufgezeigt werden. Das kommt aus den 1920er Jahren. Das sind ganz selbstverständlich die jüdischen mitverzeichnet. Auf meinem kleinen Instagram-Kanal in studentenhistoriker.eu habe ich die auch, als Bild kann man sie sehen. Da habe ich 100 Likes drauf bekommen, was ja für einen Boomer, der ich so bin, gar nicht so schlecht ist. Nicht? Das nicht haben schlecht. Ein paar Leute gut gefunden. Also, ja.
Ist eine gute Zahl. Aber bevor wir jetzt weiter auf die Geschichte und die Identität vor allem eingehen, möchte ich dich mal fragen, was hat dich persönlich dazu bewegt, die Geschichte der jüdischen Studentenverbindung zu erforschen? Gab es eine besondere Begegnung, Schlüsselerlebnis, das dein Interesse geweckt oder vertieft hat? Weil wir hatten ja im Vorgespräch ja auch, habe ich ja erfahren, du bist ja nicht jüdisch, du hast ja auch nicht jüdische Wurzeln.
Eindeutig.
Sondern du gehst als neutraler Historiker von außen ran, ohne den persönlichen Bezug, würde ich jetzt mal im Groben Ganzen sagen. Was war der Schlüsselmoment?
Also, das ist jetzt vielleicht eine Überraschung, aber der Schlüsselmoment war, interessiert hat mich, hat's mich natürlich schon immer.
Das ist ein Thema, das habe ich bei vielen entdeckt, die sich dafür interessieren. Also.
Ja, und es war eigentlich etwas Wissenschaftspraktisches. Mhm. Es gibt viele Themen, zu denen ich mich gerne noch tiefer einarbeiten möchte, was ich bisher mangels Gelegenheit nicht geschafft habe, Studentenorden im 18. Jahrhundert. Und die genaue Frage, wie dieses Amalgam aus Studentenorden und Kränzchen mit dem mittelalterlichen Konventsprinzip, was aber stark überformt wird, wie daraus das Chorstudentum entsteht, das habe ich für mich selber und damit also vielleicht auch für eine Leserschaft noch nicht hinreichend erklärt. Das möchte ich eines Tages nochmal tun. Mhm. Aber wahrscheinlich werden meine pechrot-kohlrabenschwarzen Haare darüber noch grau werden, bis ich das mal hingekriegt haben werde. Aber jetzt die Frage, wie kam ich jetzt, um zur Antwort zu kommen, mir fiel im Rahmen einer gesellschaftlichen Sondersituation auf, dass es zu jüdischen Kooperationen sehr viele Aufsätze gibt und Forschende gibt, die aber nicht gemeinsam sich versammeln. Und da denkt man sich, wenn man den Arbeitskreis der Studentenhistoriker leitet, müssen wir mal eine Konferenz zu machen, müssen wir die mal versammeln, sozusagen. Die Sondersituation war die Corona-Krise. Wir machten nämlich normalerweise keine Themensitzungen, jedenfalls derzeit normalerweise nicht, sondern wir machen Jahressitzungen, auf denen jeder vorträgt, was er gerade erforscht hat. Das läuft auch sehr, sehr gut und sehr schön. Und dann sagte ich, wo wir nun sowieso alle zu Hause sitzen und per Zoom nur noch uns angucken können, machen wir doch mal eine Themensitzung. Denn sonst verlieren wir uns ja ganz und gar aus den Augen. Und dann das erste Thema, was mir wirklich auf den Nägeln brannte, dann müssen wir die Jüdischen machen. Sowieso. Das ist das Dringende. Das ist tatsächlich zu mir gekommen in einer praktischen Situation. Mhm. Und wir haben dann am 13. und 14. März eine Sitzung gemacht, die weitgehend da saßen. Also sagen wir es mal so, theoretisch haben in einem großen Kneipsaal sich nur 10 Leute versammelt gehabt und an einzelstehenden Computern gesessen. Wenn ich sagen, theoretisch ist...
Das hört sich an wie das erste Konzert der Sex Pistols. Da waren auch nur 42 Leute.
Was für ein schöner Vergleich in dem Zusammenhang. Aber Sid Vicious war noch nicht an der Gitarre. Nein, das ist aber eine andere Sache, denn in Wirklichkeit geht es um die Zahl. Es könnte eventuell die zulässige Zahl an Anwesenden ja nur so knapp gehalten worden sein, möglicherweise. Die Corona-Regeln waren eben doch an der Stelle sehr strikt, notwendigerweise vielleicht auch, aber auch ein bisschen unsinnig, kann man vielleicht auch sagen. Und da haben wir uns halt versammelt in Heidelberg und hatten sehr, sehr viel Freude und Spaß und haben eine Zoom-Konferenz gemacht, zu der sich weit über 100 Teilnehmer zugeschaltet haben. Wir hatten tatsächlich das bisher größte, die größte regionale Range, die eine Studentenhistorikertagung je hatte. Wir hatten zur gleichen Zeit Zuschaltungen aus den Niederlanden. Das waren Enkelgenerationen, zwei unterschiedliche Enkelgenerationen von jüdischen Kooperierten. Wir hatten Zuschaltungen aus Haifa in Tel Aviv. Wir hatten Zuschaltungen aus Jerusalem. Wir hatten Zuschaltungen aus Czernowitz von der Universität dort, die über ihre starken jüdischen Wurzeln der Universität forschen. Es war also wirklich es war herzerfrischend und außerordentlich international, was wir da veranstaltet haben. Und wir haben das dann im November 2021 auf Bitten der Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg, nochmal in deren Räumen im Hörsaal S4, dem Großen, noch einmal unter der Leitung eines Rabbiners als Universitätsveranstaltung laufen lassen. Und auf unserer kleinen Webseite sind auch dann die entsprechenden Vorträge. Wir haben einen eigenen YouTube-Kanal, da sind die Vorträge speziell dieser Tagung breit vertreten.
Kommt alles in die Shownotes.
Yes. Ich muss ja ein bisschen spoilern hier, mich selber sozusagen. Und die Gedenkveranstaltung, die wir da gemacht haben mit dem Rabbiner, dem Herrn Friberg, die war aus bestimmten Gründen auch wunderbar in allem Ernst der Lage von Heiterkeit geprägt. Denn Friberg selber gehört einer studentischen Verbindung an, einer Natio, die Nationes, der Natio, der Kalmar-Natio aus Uppsala, wo er während des Studiums beigetreten ist. Und der war in Studentenmütze dort und hat dort seine Gedenkveranstaltung über weite Strecken bestritten. Das ist uns also gelungen zu machen 2021. Und seitdem arbeiten wir dran und es war schon ein klein bisschen Vorschusslorbeeren in der Eingangsrede zu hören. Wir bringen die Vorträge aus dieser Tagung demnächst bei einem größeren Publikumsverlag, einem sehr großen Publikumsverlag, eigentlich der für diese Themen, dem renommiertesten in Deutschland, bringen wir also diesen Sammelband dann auf den Markt. Und das, man möge mir verzeihen, ich habe es eigentlich im letzten Jahr schon fertig haben wollen. Es muss jetzt bald werden.
Sehr schön. Dann lass uns doch mal ein bisschen wieder auf die Geschichte oder die Identität der jüdischen Verbindungen eingehen. Wie gelang es denn den jüdischen Studentenverbindungen, sich gleichzeitig in die altehrwürdigen Traditionen der deutschen Studentenschaft einzufügen, beziehungsweise der korporierten Studentenschaft einzufügen und doch eine ganz eigene Identität aufzubauen? Also welche Balanceakte mussten sie vollbringen?
Nein, die Frage, das ist so nicht gewesen, würde ich beinahe sagen. Die haben sich als distinkte Gruppe versammelt und haben ihr eigenes Ding gemacht. So wie das Verbindungen zu allen Zeiten gemacht haben. Die Vorstände, der kleine enge Kreis in den Studentenbursen des späten 18. Jahrhunderts in Jena, Leipzig und Halle haben nichts anderes getan. Haben sich als distinkter Kreis versammelt und intern abgestimmt und wurden damit das erste von dem, was wir heute bei den Kurs CC nennen oder woanders Konvent heißt. Genau das haben die auch gemacht. Und die haben sich gar nicht geschert darum, was um sie herum stattfindet, sondern die haben einfach ihr Ding durchgezogen aus Freude an der Gesellung. Da gab es gar keinen Spagat in dem Sinne.
Okay.
Der Spagat oder das, was als Drucksituation dann auf sie gekommen ist, ist natürlich der umgehende gesellschaftliche Antisemitismus an den Universitäten und in der Gesamtgesellschaft. Mhm. Das ist schon klar. Und das hat natürlich ihren Charakter zunehmend auch immer wieder etwas dann mehr geprägt. Das ist auch der Grund, warum, das wird wahrscheinlich dann die nächste Frage auch sein, wie sie dann so zu so starken treibenden Kräften des Zionismus werden konnten, gerade als Verbindung.
Ja,
denn
noch,
da ist dann nämlich der Herzl damit wieder, da kommt er nämlich dann rein.
Da gehen wir gleich drauf ein.
Ja, ja, klar.
Und zwar, die Rolle der Mensur war ja sehr wichtig, also sehr essentiell unter den jüdischen Verbindungen. Warum war die Mensur für die jüdischen Studentenverbindungen so essentiell? Wie half sie, antisemitische Klischees wie etwa den Vorwurf der Feigheit zu widerlegen?
Was
mehr teils, Ritual teils. Oder ein politisches Statement praktisch, dass man da jedem dann auf gut Deutsch heute eine Karte angehangen hat, wenn da...
Das ist nur teils, teils.
Okay.
Nur ein Teil der jüdischen Kooperierten, nämlich die im KC, im Kartellkonvent versammelten, nur die KC-Bünder waren tatsächlich unbeschränkt und sehr mensurbeflissen.
Okay.
Und dort gab es in der Tat das Institut, dass man jedem, der eine antisemitische Beleidigung ausstieß gegen ein Mitglied eines KC-Bundes, dass derjenige ihn dann mit einer Säbelforderung erfreute oder die dann auch gefochten werden musste und häufig, ein sehr großer Teil der Säbelkisten, die vor dem Ersten Weltkrieg gefochten worden sind, sind mit Jüdischen und von jüdischen Kooperierten geschlagen und gefochten worden und das geht bis kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Das geht bis Fälle in Würzburg ausweislicher. Das ist bis in die späten 1920er Jahre.
Warum existieren Verbindungen? Um Werte zu bewahren, um Gemeinschaft zu schaffen und um das Beste in Menschen hervorzubringen. Doch wie bleibt diese Mission in einer sich wandelnden Welt lebendig? Bei der Corpo Akademie glauben wir daran, dass Traditionen nur dann eine Zukunft haben, wenn sie verstanden und modern erzählt werden. Deshalb helfen wir Verbindungen, das, was sie besonders macht, sichtbar zu machen. Durch präzise Kommunikation, durchdachte Strategien und den Mut, sich weiterzuentwickeln. Stellt euch vor, eure Verbindung wird ein Ort, an dem Vergangenheit und Zukunft sich treffen. Wo Social Media genauso glänzt wie eure Tradition. Wo die nächste Generation nicht nur zuhört, sondern mitgestaltet. Wo eure Gemeinschaft wächst, weil sie relevant bleibt. Das ist es, was wir tun. Das ist unsere Mission. Lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Jetzt ist der Moment, aktiv zu werden. Bucht euren Workshop noch heute. Schreibt uns per Mail oder auf Instagram. Ihr findet die Links in den Shownotes. Gemeinsam machen wir eure Verbindung stark für morgen.
Die Sache ist ja, das ist ja nicht ganz problemlos verlaufen. Also sagen wir mal, die Satisfaktionsfähigkeit der jüdischen Bünde. Es gibt ja das sogenannte Weidhofener Prinzip, was sich da auch... was ausgesprochen worden ist. Und zwar das sogenannte Weidhofener Prinzip entzog den Juden ja quasi die Satisfaktion bzw. die Ehre, auf Degen und Pistole zu bestehen. Wie reagierten die jüdischen Verbindungen darauf und was sagt uns dieses Prinzip über den tief verankerten Antisemitismus jener Zeit? Können wir darin auch Lektionen für heute finden?
Tief verankert, das ist ein neuer, ein maligner, ein böser, ein rassistisch oder rassisch begründeter Antisemitismus, der sich in der Gesamtgesellschaft zunächst beginnend in der Mitte des 19. Jahrhunderts, dann immer weiter um sich greifend, dann mit der Wortprägung, der unheilvollen Wortprägung des Antisemitismus durch Wilhelm Marr 1879, dann langsam sozusagen durch die Gesellschaftsschichten hindurchfrisst wie ein Feuer und dann irgendwann, die Universitäten werden nicht zuerst, aber dann relativ deutlich da auch erreicht. Und Weidhofen ist ein kleines Städtchen in Österreich und ein größerer Teil der österreichischen Kooperationen angefangen. Die ersten waren, glaube ich, die eine Unvereinbarkeit waren, die Burschenschaft Libertas in Wien, soweit ich weiß. Aus der Ecke kommt es auf jeden Fall. Dort wird die Unvereinbarkeit oder wird den jüdischen Kooperierten, wie überhaupt allen jüdischen Mitbürgern, ja, das ist ja eine Folge der gesamtgesellschaftlichen antisemitischen Tendenzen, wird ihnen die Ehre abgesprochen. Auf Deutsch, es wird ihnen die Satisfaktionsfähigkeit abgesprochen, es wird ihnen die Fähigkeit, die Ehre auf dem Fechtboden zu reinigen. Abgesprochen, eine Maximalbeleidigung. Eine Maximalbeleidigung. Und im Grunde genommen ein kulturelles Unheil und Unglück. Ein schreckliches, dieses Weidhofen ist ein schreckliches Menetekel für das, was im 20. Jahrhundert dann kommen sollte, von einem Österreicher in Deutschland ausgelöst.
Ja, trauriges Kapitel. Aber lass uns,
schlimmes Kapitel.
Ja, sehr schlimm. Aber lass uns doch jetzt mal ein bisschen auch auf die zionistische und beziehungsweise die deutsch-jüdischen Strömungen eingehen. Die jüdischen Studentenverbindungen waren ja keine monolithische Gruppe, sondern einige setzten ja auf Assimilation, andere auf Zionismus. Wie prallten diese Visionen im Kooperationszimmer aufeinander und welche Spannungen haben sich daraus ergeben, auch untereinander?
Also im Prinzip, wenn man sich auch das heute mal so anschaut, wer bei wem bummeln ist oder wie man sich in Heidelberg auf der Straße anbrüllt, nur weil der andere einen Hoodie hat, der andere Farben haben als der eigene. Das ist ja die Spannung ist ja immanent. All gegenwärtige Spannungen sind immanent. Das fängt an schon mit der Uridee des Sich-Kooperierens. Man will sich unterscheiden. Mhm. Nicht? Ich sage immer so schön, man legt sich ein 27 mm breites mutmaßliches Kunstseideband von der rechten Schulter bis zur linken Hüfte und guckt sich im Spiegel an und denkt, man ist erstens wer anders und zweitens wer Besseres. Ja, so viel zur Illusion der ganzen Angelegenheit und wer dieses...
Das ist ein soziales Verhaltensmuster, was man schon bei Schimpansen findet.
Oh, und nicht nur dort. Ich bin ganz sicher, dass man, auch wenn man in den Einzellerbereich geht, man auch das chorstudentische Bakterium findet und das CV-Bakterium und so weiter und so fort. Ich glaube, da können wir in der biologischen Entwicklungsgeschichte relativ weit zurückgehen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Bakterienuniversität aussehen sollte, aber je nachdem, also nein, Scherz beiseite, wir sind auch, das Grundthema ist ein sehr ernstes. Die Spannungen sind sowieso aller Orten und man kann ein paar Schlaglichter sozusagen in das Ganze setzen. Die Kooperationen, die jüdischen untereinander, waren sich spinnefeind. Unterschieden in Mensur Beflissene, welche die schwarz als schwarze Verbindung Satisfaktion gaben, aber ansonsten nicht fochten, und welche die das Fechten grundsätzlich ablehnten. Die entsprechenden Bücher hat im BJK-Verlag hier in Hilden, hier bei Düsseldorf, hier ganz in der Nähe, wo hier das Hauptquartier der Corpo-Talk-Netzwerk.
Der Corpo-Talk-Bewegung.
Ja, da ist also ganz hier in der Nähe, werden die verlegt und da sind sehr kundige, sind sehr, sehr schöne Sachbände gemacht. WJK-Verlag Bertrams hat die da zusammengestellt und verlegt. Und die Verbände unterscheiden sich in ihrer äußeren Darstellungsform massiv, so wie das übrige Verbindungsleben auch. Was ist die Nachricht daraus? Und das ist eine große Selbstverständlichkeit und es muss und soll für uns eine große Selbstverständlichkeit sein. Ob wir Studenten jüdischen Glaubens sind oder ob wir Studenten nicht jüdischen Glaubens sind, ist ganz und gar egal. Wir sind vollgültige Mitglieder ein und derselben Gesellschaft und Universität. Und warum sollen sich die Verbindungen, die sich aus Studenten jüdischen Glaubens zusammensetzen, in irgendeiner Form anders verhalten als die aus den umgebenden Gesellschaftsschichten? Mitnichten. Die haben genauso sinnlose PP-Suiten gefochten, Säbelkisten gefochten. Natürlich, ein bisschen ausnehmen möchte ich da, wenn jemand sich auf eine antisemitische Beleidigung mit der Säbelforderung reagiert. Das ist eine andere. Den will ich rausnehmen. Also untereinander haben sie sich schon mal gar nicht gerne riechen können. Mhm. Und dann haben wir jetzt die übrigen Dachverbände, die da drumherum kommen. Man muss tatsächlich sagen, es gibt eine Unterscheidung. Die Burschenschaften hatten mehrheitlich schon sehr früh, auch die Landsmannschaften waren da recht früh dabei, Unvereinbarkeitsbeschlüsse, da waren die Spannungen etwas größer. Ob man jetzt sagen soll, es gab sowieso ein Noli me tangere, eine völlige Abwesenheit von Kontakten zu den christlich gebundenen Verbindungen, die sozusagen eine eher feindliche Eiszeit, muss man sozusagen. Und ob jetzt das, was die Kurs veranstaltet haben, nämlich sich einfach abzuwenden und es nicht zur Kenntnis zu nehmen, ob das nun besser gewesen ist, wage ich mal dezent zu bezweifeln. Aber auf jeden Fall fanden erstens, weil die Kurs sich überhaupt nicht politisch äußern, auch nicht gesellschaftspolitisch äußern, fehlen auch hier antisemitische Äußerungen der größeren Krakeelart weitestgehend. Also augenscheinlich ein etwas besseres Bild, aber die Motivation war nun auch jetzt, lag halt in den Grundsätzen. Ich will jetzt keine Hagiographie des Chorstudententums an der Stelle betreiben. Das schon, weil ich selbst einer bin, liegt mir es fern. Aber der Overall-Gedanke bleibt, Spannungen aller Orten, Spannungen ständig, Spannungen überall zwischen mehr oder weniger jedem und allem. Und das Beste, was man haben konnte, war eisiges Schweigen und Ignorierung des anderen.
Aber lass uns mal kurz nochmal auf die Ziele eingehen. Also was bedeutet also jetzt für den unwissenden Zuhörer Zionismus oder zionistische Ziele und was waren deutsch-jüdische Strömungen? Worin unterschieden die sich?
Da ist die nächste große. Und zwar gibt es innerhalb der jüdischen Gemeinschaft oder der jüdischen Community im Deutschen Reich, also in Deutschland, eine ganz starke Diskussion und auch eine ganz starke Uneinigkeit darüber, ob man sich als jüdische Menschen integrieren soll und gute deutsche Staatsbürger sein soll, nicht? Also für die vielen Eiserne Kreuz und auch Ritterkreuzträger jüdischen Glaubens auf deutscher Seite und auch auf anderen Seiten in den Weltkriegen spiegeln da auf eine düstere Weise weiter, wie stark da Assimilation fortgeschritten war. Und speziell der Kartellkonvent, das waren mehrheitlich ganz stark assimilierte, geradezu deutsch-nationale, die Aufrufe des KC 1919, in der tiefsten Schmach stehen wir nun umso mehr zu unserem deutschen Vaterland, sind berührend zu sehen, vergebliche Versuche um eine nationale Sammlung und Erhebung von jüdischen Kooperierten gesprochen. Im Grunde bewegend zu sehen, denn nur 14 Jahre später kommt die Machtergreifung der Nazis und wie schäbig, wie grauenerregend, wie todbringend werden sie alle miteinander verraten. Und diese Liebesadresse, hätte ich beinahe gesagt, die mich persönlich auch zutiefst berührt, von diesen Kooperierten, natürlich in ihrem nationalen Pathos heute aus der Zeit gefallen, ist klar, aber das zu sehen, diese Empathie zu sehen, das ist sowas von berührend. Ja. Das ist KC. Das sind die Mensa-Überflüssenden auch. Und nun gibt es die Zionistischen, das sind das Kartell jüdischer Verbindung, KJV, die ist ein bisschen unübersichtlich an der Stelle, bitte mal dann nachschlagen und nachgucken. Die kartellieren ganz unterschiedlich und heißen dann so, heißen anders, alle 5 Jahre heißen die anders. Ist die eher zahlenmäßig stärkere Bewegung insgesamt. Und die ticken zionistisch und möchten schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts nach aller Möglichkeit einen jüdischen Staat schaffen, errichten in irgendeiner Form. Man diskutiert ja zunächst noch mit Theodor Herzl, da kommt er wieder, nicht? Mit Altneuland von 1896. Da wird dann Palästina ins Ziel, vorher wird noch diskutiert, ob man in Uganda, in Argentinien ein jüdisches Territorium, man denkt auch noch kolonial an der Stelle, tut man heute nicht mehr. Und wer Israel heute kolonial nennt oder ein koloniales Gehabe vorwirft oder ist schlicht und ergreifend ein Schweinehund, da kann man so einfach mal sagen. Aber damals denkt man noch in kolonialen Dimensionen und kommt dann aber relativ bald auf das Territorium Palästina, kommt auf die biblische Überlieferung und sagt, da wo es war, da wo der Tempel stand, da soll er wieder sein. Mhm. Und das macht die Mehrheit der meist in aller Regel nicht mehr so überflissenden Kartell im KJV. Und da gibt es auch noch mehrere, da gibt es das führt dann auch bei den jüdischen Kooperationen, haben wir den gleichen Effekt, dass wir die Dachverbände haben, die sozusagen eine Art Zentralgestirne sind, die als Kooperierte ganz klar und deutlich erkennbar sind und mit einer kooperierten Attitüde mehr oder weniger in Couleur durch Uni latschen, sowas wie Burschenschafter und Chors, die also ganz klar definiert sind. Und das geht dann ja bis hin zu KV und Sondershäuserverband, wo dann zwischen Club oder Theatergruppe, Lesehalle, wissenschaftlicher Verein, die dann alle auch irgendwo ein Wappen und Farben haben, aber damit eigentlich, wo man nur weiß, der gehört auch dazu, aber von Kooperationswesen eigentlich, das ist also ein Flachwasser, was dann, wo der kooperiert, wo man gar nicht genau weiß, ob es schon Kooperation ist oder ob es das schon nicht mehr oder noch nicht ist. Und das gibt's bei den Jüdischen natürlich auch. Die haben auch ihre Lesehallen, die haben auch ihre Vereine, die haben auch Rabbinervereine. Da weiß man auch nicht ganz genau, sind die nun kooperiert und sind nicht kooperiert. Da ist eine gewisse Unschärfe drin. Das ist zum Teil auch noch nicht erforscht, nicht? Wer, also was dann wie ist und welche Konstitutionen die gehabt haben.
Also aufgepasst, hier ist ein Forschungsdesiderat, als es da junge, ambitionierte Historiker gibt, die sich damit beschäftigen wollen.
Wir fangen damit ja mit dem Sammelband jetzt erstmal an. Wir können, wir sind noch sehr prosopografisch. Wir gucken noch relativ stark auf Biografien, auf erste Zusammenhänge, aber die weitere Forschung sicherlich ist etwas, derer man sich unbedingt annehmen sollte, ja. Sehr, sehr lohnendes Feld, ganz lohnendes Feld.
Ja. Lass uns jetzt mal einen kleinen Sprung machen zeitlich, und zwar mit dem zum Aufstieg des Nationalsozialismus zu kommen und den da einhergehenden Zwangsauflösungen, die ja nicht nur jüdische Verbindungen betroffen haben, sondern halt auch viele andere Formen, beziehungsweise wo dann Nachfolgeorganisationen in den nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund integriert worden sind. Aber wir konzentrieren uns jetzt mal auf die jüdischen Verbindungen. Wie erlebten diese Verbindungen den Machtantritt der Nationalsozialisten? Und wie sah dieser Zwangsauflösungsprozess im Alltag aus? Gab es da Widerstand, Flucht oder sogar geheime Treffen im Untergrund? Oder haben die das gemacht wie viele andere Organisationen und sind einer behördlichen Auflösung zuvorgekommen, indem man sich freiwillig aufgelöst hat, also in Anführungszeichen freiwillig aufgelöst hat?
Das ist eine kurz und klar zu beantwortende Frage. Und es ist alles viel schrecklicher. Die Frage ist beinahe noch von Blauäugigkeit sozusagen gekennzeichnet. Da gab es nichts mehr geregelt aufzulösen. Da kam schlicht und ergreifend die SA. Dann kam die SA mit drei Mannschaftswagen und zwei Dutzend höchst gewaltbereiten, radikalisierten, schwerstens antisemitischen, gedrillten jungen Männern und hat Haus, Türen, Fenster, Couleurgegenstände kurz und klein geschlagen und die Leute, die sie finden konnten, ins KZ abtransportiert. Schlicht und ergreifend. Das ist grauenerregend. Würzburgia, Würzburg zum Beispiel, da gibt es Augenzeugenberichte, wie das Haus zerstört worden ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Das dauerte nur wenige Wochen. Kaum griff der NS-Staat in seiner ganzen Brutalität durch. Im März, im April 1933 war das schon vorbei. Und die haben einfach schlicht und ergreifend kurzen Prozess. Das ist nur zu verstehen, wenn man sich jetzt anschaut, was momentan in Syrien von den angeblich so liberalen Truppen der dschihadistischen HTS mit Gemeindehäusern und mit andersgläubigen Menschen gemacht wird. Oder da wird einfach kurz und klein geschlagen, grauenerregend. Und da war nichts mehr zu retten. Und da man konnte, die Vereinsauflösung wurde sowieso verfügt binnen Wochen, das war in der Mitte drei. Da haben die Burschenschaften noch gedacht und die Chors haben gehofft, und dass wie sie sich da in irgendeiner Form arrangieren und dass ihre Häuser zu Kameradschaftshäusern umbauen, in Wirklichkeit aber einen arkanen CC-Betrieb in ihren Häusern noch oder Konventsbetrieb noch leisten und sich nach außen als Kameradschaft tarnen und in Wirklichkeit auch Mensurbetrieb haben. Das haben die da alles noch geplant und gedacht und gehofft. Das hat sich ja dann auch zeitweise wieder, zum Teil auch wieder realisieren lassen. Freiburg und Würzburg sind hier Beispiele dafür, wie eigentlich vom Verbindungswesen auch in der Verbotszeit relativ viel noch übergeblieben ist und restituiert werden konnte. Auch München wegen der Breite der Verbindung der großen Anzahl und der großen Anzahl von alten Herren in der gesamten Stadt, die verbreitet waren. Das ist alles ganz anders bei den Jüdischen. Die sind binnen Wochen verboten, binnen Monaten geplündert, die Häuser, wenn nicht abgebrannt, so schnellstens verkauft. Die jüdischen Kooperierten fliehen auch zu, ein großer Teil, die Altherrenverbände bilden bereits externe Circle in London. Ein Schwerpunkt ist auch die amerikanische Ostküste, ein weiterer Schwerpunkt Australien interessanterweise. In Südafrika, Argentinien findet man sie und natürlich emigrieren relativ viele dann auch nach Palästina. Das Ergebnis der ganzen Angelegenheit ist zum Beispiel klar fest oder klar zu sehen, wir haben Altherrenverbände, die sich dann außerhalb Deutschlands wieder formieren. Und da sind wir wieder bei einer Sache, die ich so unglaublich berührend finde. Das 75. Stiftungsfest von Kadima Wien findet statt im Jahre 1958, nicht? Also von 1883 ausgehend. 1958 feiert Kadima Wien ihr Stiftungsfest parallel in New York und in Haifa. Und es gibt Bilder davon. Da sitzen sie im schwarzen Anzug geordnet. Wie ein, würde man sagen, schwarzes Chor heute oder wie eine weiße Burschenschaft oder wie auch immer, nicht? Sitzen geordnet in Band und Mütze und singen ihre Kommerzlieder. Und verkörpern das deutsche Kooperationswesen in seiner allerernstesten und allerschönsten Form. Und das Ganze nach der Shoah. Da kann man auch da ein schlagender Beweis dafür, aus meiner persönlichen Sicht vielleicht auch, da mag ich gar nicht als Historiker, da rede ich als Mensch, dass die wunderbare Form der studentischen Gesellung etwas ist, was sogar über die Shoah hinaus die Leute weitergetragen hat und ihnen eine Leuchte auf ihrem weiteren von so viel Verfolgung überschatteten und von Verlusten und von ganzen Familienverbänden zerstört und ermordet, und dass sie trotzdem noch an dieser Gesellungsform beigehalten haben, obwohl die doch mit dem Land der Täter, muss man dann ja an der Stelle sagen, verbunden ist. Mhm. Und das ist also sowas von berührend und lässt mich auch so überzeugt mit ganz viel Liebe kooperiert sein.
Das ist sehr schön, auf jeden Fall. Das ist auch wieder, so unterstützt ja meine These von diesem zeitlosen Anspruch,
ja.
Kooperation,
ja,
dass es dann an einem anderen Ort ähnlich abläuft, in einem ähnlichen Geist, aber unter einem anderen Namen.
Wir müssen noch einen erwähnen. Es gibt einen Verband, der ist hier heute noch gar nicht erwähnt worden, das ist der Burschenbundskonvent. Kommt der noch? Der Burschenbundskonvent, nämlich, der hat das gemacht, das war das Stichwort für mich gerade, die überzeitlichen Werte. Der Burschenbundskonvent hat das Toleranzprinzip unbeirrt bis zu seinem Verbot 1933 bestehen lassen. Das heißt, es konnten dort zu allen Zeiten jüdische wie nicht-jüdische kooperierte Studenten aktiv werden. Das führte natürlich aufgrund der antisemitischen Gesamtgesellschaftssituation dann dazu, dass der prozentuale Anteil an Jüdischen immer größer wurde. Das hat aber damit, am Prinzip änderte das nichts. Mhm. Und die letzte, es konnten sich dann zwei jüdisch-paritätische Verbindungen auch im Nachkriegsdeutschland wieder etablieren. Munichia in München und Alsatia Thuringia in Marburg. Und der aktiven Betrieb von Alsatia Thuringia war offen 1958 bis 1973. Und Alsatia Thuringia ist dann an einem Mangel an Zuversicht letztendlich von innen verkümmert. Aber die Hauptangriffspunkte waren links antisemitische Umtriebe des SDS in Marburg. Die waren, wie mir dann die Protagonisten der heutigen Alsatia Thuringia aus dem Altheimverband gesagt haben, nicht ursächlich, aber sie waren vorhanden. Der SDS, die Linken, die hatten nämlich die Juden, die Zionisten, wie seit Karl Marx, wie bei Wilhelm Marr, die Linken. Von links kommt der Antisemitismus, rechts ist er auch. Aber die Kräfte der Freiheit und der Mitte, solange die Oberhand nicht behalten, dann wird das ist vielleicht auch eine Nachricht, die uns unvermittelt von Alsatia Thuringia wieder ins Allgemeinen, in den allgemeinen Appell führt, was uns das Beispiel der jüdischen Kooperation wahrlich lehren kann. Solange die Kräfte der Toleranz, des friedlichen Miteinanders und der Demokratie die Mehrheit und die Oberhand in einer Gesellschaft behalten, kann der Antisemitismus niemals die Mehrheit kriegen. Dann, wenn die Ränder und gerade auch die malignen Ränder die Oberhand kriegen und die Mehrheit bilden, dann ist die Chance da, dass dieses Unheil auch wiederkommt, auch heute.
Kannst du noch ein paar bekannte, kooperierte, also jüdische Kooperierte aufzählen, nennen?
Nahum Goldmann zum Beispiel, Ivrea Heidelberg, der Jewish World Congress, dann Arthur Köstler, der Dichter, mit der Autobiografie Pfeil ins Blaue, in der er auf 30 Seiten sein Verbindungsleben atemberaubend beschreibt. Es ist grandios. Mhm. Fred Uhlmann, SPD-Abgeordneter in der Nachkriegszeit, Ghibellinia Freiburg. Fred Uhlmann beschreibt in seiner Autobiografie, wie er als Ghibelline, wohlgemerkt, jüdischer Kooperierter, durch Freiburg gezogen ist und von einer Kneipe nach Hause geht und denkt, er ist zu Hause und sich schon mal hinlegt und bettet und am nächsten Morgen aufwacht, unsanft geweckt wird von Lärm und sich wundert, warum es bei ihm zu Hause so laut sei, aber er war mitten auf der Straße. Er hatte sich unter einer Straßenlaterne niedergelegt. Er war wohl doch ethylisch betüdelt, sagen wir es mal so. Also da würde ich sagen, wenn mir das ein grüner Chorstudent von sich erzählen würde aus der damaligen Zeit, die Attitüde des KC muss in der Tat dem, was hier, verzeihen mir bitte alle, die dies anhören und keinem Chor nun gerade angehören, muss man ja nun wirklich nicht, muss man nicht. Aber das ist ein grüner Chorstudent, ne? Ganz von der Attitüde her, Fred Uhlmann, eine ganze Reihe von bedeutenden SPD-Abgeordneten, gerade speziell bei der SPD ist da ein Schwerpunkt zu sehen, Reichstagsabgeordneten waren jüdisch kooperiert. Nennen möchte ich vielleicht noch George Weidenfeld, der berühmte Verleger aus London. Er ist der Letzte, der eine Säbelpartie auf jüdische Farben, nämlich Unitas Wien, in Wien im Februar 38, ganz kurz vor dem Einmarsch der Nationalsozialisten nach Wien, schlägt. Das ist Weidenfeld, war später auch bei Saxo Borussia zum Beispiel in Heidelberg, Kösener Chor, zu Gast für Vorträge und ähnliche Sachen. Ach doch, Rubitschek natürlich auch, Wien, Auschwitz-Wien, Fritz Rubitschek. Fritz Rubitschek ständig, immer bis zu seinem Lebensende ein begeisterter Kooperierter.
Er war ja auch so wie du Studentenhistoriker.
Er war Studentenhistoriker und auf der Studentenhistorikertagung in Konstanz, das muss 1988 gewesen sein, ja, oder eins später, in der Zeit auf jeden Fall, tritt Fritz Rubitschek aus dem Lokal, wo man sich versammelt hat, zusammen mit anderen Kooperierten. Und es gibt linke Gegendemonstranten. Die Antifa protestiert gegen die Burschenschaften, die Bösen. Mhm. Und Fritz Rubitschek tritt aus dem Lokal und wird von der Antifa als Scheiß-Nazi bezeichnet. Tja, da kann man doch nur sagen, der geistige Kurzschluss.
Menke Hausaufgaben, würde ich mal sagen, ne?
Ja, ja.
Aber du
hallo Antifa, hört ihr zu? Hausaufgaben.
Dann gibt es noch Norbert Elias zum Beispiel, auch der Soziologe.
Ja, Hasmonea Breslau.
Genau.
Ja, ja, natürlich.
Auch noch ein sehr bekannter Vertreter.
Mit Wissensfragen. Natürlich, Norbert Elias. Die satisfaktionsfähige Gesellschaft in seinen Studien über die Deutschen. Da gibt es, der zweite Großkapitel ist es, in meiner Ausgabe ab 66 bis heute 130, 70 Seiten lang, die satisfaktionsfähige Gesellschaft. Da beschreibt er exemplarisch mit soziologischer größter Genauigkeit dieses Soziogramm, die Struktur, der speziell wilhelminisch sehr strukturell verfestigten Verbindungen, die er dann auch so kennenlernt natürlich. Der treibt sich da in Breslau in allen Korpokreisen natürlich gewaltig herum. Natürlich, Norbert Elias.
Ja, das ist ja auch eine beeindruckende Mitgliedschaft, die da hervorgebracht worden ist. Also gesellschaftsprägend, geschichtsprägend.
Auch hier. Es gibt Berühmte und weniger Berühmte. Mhm. Und es gibt einen Gutteil wirklich prominenter Köpfe, auf die wir mit Bewunderung schauen können. Und wenn wir es richtig verstehen und wenn wir es richtig aus dem Toleranzgedanken heraussehen, es sind unsere.
Ja.
Wir dürfen sie die unsrigen nennen. Es sind unsere. Und es gibt viele von denen, die ich, von Weidenfeld bis Elias, die ich da an der Stelle bewundere. Das ist Marum zu nennen oder Leopold. Da gibt es gewaltige Namen. Also das ist, da kann man gar nicht anfangen und aufhören an der Stelle. Ich empfehle die Lektüre.
Sehr schön. Dann kommen wir jetzt auch langsam mal zum Schluss und hier schlage ich nochmal einen Kreis. Wenn wir am Ende noch einmal uns an den jungen David erinnern, der 1886 vor der Tür seiner Verbindung stand, beziehungsweise vor dem Lokal, wo er gleich reingeht und wo er am Ende das Band aufnehmen wird. Was würdest du ihm heute sagen, mit all dem Wissen, was wir über die kommenden Jahrzehnte haben? Welche Botschaft würdest du ihm mit auf den Weg geben?
Oh,
Lauf weg.
Nein. Steh zu deinen Werten. Und sieh zu, dass du möglichst viele jüdische Verbindungen, Tochterverbindungen gründest und nehmt den Antisemitismus, den gesellschaftlichen Antisemitismus, schrecklich ernst. Und seht zu, wir sind 1886, noch habt ihr die Chance, es zu besiegen. Das ist eine Botschaft, die heute auch natürlich gilt. Wir sind heute in einer ganz überwiegend mehrheitlich toleranten, weltoffenen Gesellschaft. Aber dem hätte ich 1886 gesagt, der Feind ist da und er ist ernst zu nehmen. Macht was draus, besiegt ihn. Noch habt ihr die Chance.
Das ist ein schönes Schlusswort von dir. Sebastian, danke schön, dass du da warst, dass du uns teilhaben hast lassen an der Geschichte der jüdischen Verbindungen.
Ja, ja. Gerne. Große Ehre. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Kommen dürfen.
Gerne. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Und hier ist noch ein allerletzter Punkt zum Schluss. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unser Podcast ist längst kein reines Hobby mehr. Er ist zu einem zweiten Vollzeitjob geworden. Wir investieren viel Zeit, Leidenschaft und natürlich auch Geld in Technik und Produktionskosten, um euch immer die bestmögliche Qualität zu bieten. Dabei entstehen regelmäßig hohe Fixkosten und wir freuen uns über jede Unterstützung, die uns hilft, das Projekt weiter voranzutreiben. Wenn euch gefällt, was wir tun, könnt ihr uns auf Patreon unterstützen. Dort habt ihr die Möglichkeit, Gönner oder sogar Produzent des Podcasts zu werden. Die Infos und den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt uns treu und bis zur nächsten Folge. Geht mal wieder bummeln, bei anderen Häusern ist es auch schön.